Ich werde uns den Text, den ich mit uns heute Morgen durchgehen möchte, vorlesen. Und danach können wir aber auch wieder schließen. Zumindest hier vorne dahinter kann man ruhig auch gekippt lassen, ein bisschen auch an der Seite, damit wir genügend Sauerstoff haben. Ich möchte uns aus dem 2. Chroniksbuch, aus dem 20. Kapitel, die ersten 13 Verse lesen. Da wir jetzt die Gebetswoche hinter uns haben, dachte ich mir, es würde ganz gut passen, einen Text zu wählen, wo das Gebet doch auch eine ganz besondere Rolle spielt. Und das ist hier im Leben des Königs Josaphat. Wir befinden uns im Jahre circa 850 vor Christus. Und der Josaphat, das sage ich jetzt ganz kurz zur Einleitung, damit ihr unseren Text auch ein klein wenig nachvollziehen könnt, ist eigentlich ein guter König, der auch den Herrn sucht. Das haben wir jetzt unter der Woche schon auch feststellen können, als wir da im Gebetstreffen über ihn schon mal uns Gedanken gemacht haben. Und er hat auch eine ganz große Armee, über 1 Million Streiter. Das wird uns in 2. Chroniker Kapitel 17 erzählt. Also die beste Voraussetzung, dass er sein Land und seine Leute gut versorgen kann, schützen kann. Aber jetzt passiert etwas. Ein ganz großer, mächtiger Feind taucht auf und der kommt aus dem Osten, Moabiter, Ammoniter. Und der stellt sich nun dem Josaphat und seinem Volk entgegen. Und das ist eigentlich so der Hintergrund unserer Geschichte. Jetzt lese ich uns den Text mal vor. 2. Chroniker, Kapitel 20, Abvers 1. Und es geschah danach, da kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen andere neben den Ammonitern, um Josaphat zu bekämpfen. Und man kam und meldete es Josaphat und sprach: Eine große Menge rückt gegen dich heran, von jenseits des Toten Meeres aus Aram. Und siehe, sie sind bei Hasseson Tamar, das ist Engedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, um von dem Herrn Hilfe zu erbitten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat unter die Gemeinde von Juda und Jerusalem im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, jetzt kommt das Gebet, O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht, und niemand kann vor dir bestehen. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf ewige Zeiten? Sie haben sich darin niedergelassen und dir darin ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert des Gerichts oder Pest oder Hungersnot, und wir vor dieses Haus und vor dich hintreten, denn dein Name wohnt ja in diesem Haus, und wir in unserer Not zu dir schreien, so wollest du hören und helfen. Und nun siehe, die Ammoniter und Moabiter und die vom Bergland Seir, durch deren Land zu ziehen du Israel nicht erlaubt hast, als sie aus dem Land Ägypten zogen, sondern von denen sie sich fernhielten und die sie nicht vertilgen durften, siehe, diese vertilgen uns, diese vergelten uns damit, dass sie kommen, um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, das du uns doch zum Besitz gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, gegen diese Übermacht, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda stand vor dem Herrn samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Jetzt können wir hier vorne wieder zumachen. Hinter kann man ruhig gekippt lassen, ein klein wenig. Und ich bete dann noch mit uns, wenn wir die Fenster wieder geschlossen haben. Lieber Herr, wir kommen zu dir. Wir wollen dir danken für diese vielen, vielen praktischen Texte aus dem Alten Testament, weil wir dadurch lernen können und wachsen können. Und heute Morgen, Herr, wollen wir das auch. Wir wollen lernen, wir wollen wachsen. Wir wollen doch auch durch dein Wort Veränderung erfahren. Und Herr, nur du allein kannst sie uns schenken, diese Veränderung. Nur du allein kannst Herzen verändern, erneuern, heiligen und sie ganz und gar dir ähnlich machen. O Herr, tue du es und lass du diesen Morgen dazu dienen, dass wir da persönlich auch weitergeführt werden, auf unserem Weg, in unserer Gemeinschaft mit dir, da, wo wir stehen und wo wir uns auch befinden. In deine Hände wollen wir uns jetzt legen und dir vertrauen. Amen. Amen. Es ist doch ganz erstaunlich, da haben wir jemand, der in seinem Leben ganz viel erreicht hat. Er ist König geworden. Und er ist gottesfürchtig, gar keine Frage. Er hat seine Fehler, er ist mit dem König Ahab auch in den Krieg gezogen, das hätte er gar nicht tun sollen. Aber alles in allem, er hat unter seinem Volk evangelisiert, missioniert, ganz viele Dinge, die, wenn wir sie lesen, einfach wir nur staunen können und sagen können, der König Josaphat war ein guter König. Aber jetzt kommt etwas in sein Leben, mit dem er absolut nicht fertig wird. Obwohl er selbst über 1 Million Streiter auf seiner Seite hat, wie wir es da auch in den vorangehenden Kapiteln nachlesen können, heißt es hier in unserem Text in folgender Weise: Und man kam und meldete es Josaphat und sprach, eine große Menge rückt gegen dich heran von jenseits des Toten Meeres aus Aram, und siehe, sie sind bei Hasseson Tama, das ist Engedi. Da fürchtete sich Josaphat. Das ist der Beginn des Gebetes, so kommt es zum Gebet. Das veranlasst ihn, persönlich den Herrn aufzusuchen, und es veranlasst aber ihn auch, eben all seine Angehörige, das ganze Volk dazu zu ermutigen, sich zu treffen in Jerusalem beim Haus des Herrn und dort auch zu beten und alles Gott hinzulegen. Diese große Not, wo er sich fürchtet, wo er Angst hat, sie ist für ihn im Grunde genommen eine Angelegenheit, wodurch er ganz reich gesegnet wird. Denn er erfährt hier zum einen mal, wie er auch dann nicht nur beten kann und dem Herrn alle seine Angelegenheiten hinlegen kann, sondern er erfährt auch, wie der Herr einen wunderbaren Sieg schenken kann, den er sich hätte gar nicht so vorstellen können. Aber alles beginnt mit der Not. Und das ist für uns, wenn wir in so einer Situation sind, alles andere als schön. Nöte sind nicht angenehm. Sie demütigen uns. Sie machen uns Probleme, mit denen wir nicht fertig werden. Sie bringen uns in existenzielle Schwierigkeiten, sodass wir eben gar nicht genau wissen, was soll jetzt überhaupt geschehen. Und doch ist es genau, also diese Not gewesen, die den Josaphat dahin gebracht hat, ganz ernsthaft den Herrn zu suchen. Und im Psalm 86 steht es auch einmal so beschrieben, Psalm 86, Vers 7, also ich lese es euch gerade mal vor, da heißt es in folgender Weise, Psalm 86, Vers 7. Am Tag meiner Not rufe ich dich an. am Tag meiner Not. Also da gehe ich dann nicht irgendwo ganz weit weg. Das kann ja auch sein. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt Menschen, die kommen in Not und das ist dann im Grunde genommen so, dass sie in dieser Not sich nicht näher zum Herrn hinwenden und sagen, jetzt erst recht, jetzt muss ich den Herrn aufsuchen, sondern dass sie dann im Grunde genommen sagen, also jetzt in dieser Not, ich kann jetzt gar nicht. Unmöglich, geht nicht, kann ich nicht, funktioniert nicht. Das ist unmöglich, gibt es auch. Manchmal erleben wir das in unserem eigenen Leben, dass Nöte uns so sehr auch also quälen können, dass wir Abstand nehmen von der Bibel, vom Gebet, von der Gemeinde. Das haben wir alle schon erlebt. Aber wenn uns diese Geschichte heute Morgen von dem Josaphat etwas auch beibringen soll und wenn sie uns helfen soll, dann ist es eigentlich, dass sie uns das eine lehrt, gerade in der Not, ist es notwendig, den Herrn aufzusuchen. Und wenn es schon auch unter ganz normale Umstände meines Lebens ganz wichtig ist, dass ich den Herrn aufsuche jeden Tag, mit ihm Gemeinschaft habe, auf ihn höre, mit ihm rede, auch in das Haus Gottes gehe, so ist es eben in der Not noch viel, viel wichtiger. Das ist das, was wir hier sehen vom Josaphat. Er sagt, jetzt sind wir alle miteinander in einer so großen Not, dass unser ganzes Leben bedroht ist. Nicht nur meins, sondern auch von euch, das ganze Land. Alle miteinander sind in einer ganz großen Schwierigkeit. Und das führt dazu, dass der Josaphat, so heißt es in Vers 3, nicht nur sich fürchtet, sondern er richtet sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Er sagt zu sich selbst, darf ich das mal so beschreiben, du schaust jetzt auf den Herrn. Du hörst jetzt auf den Herrn. Und du tust es in einer ganz außergewöhnlichen Weise. Gerade jetzt, jetzt ist es absolut notwendig. Und nicht nur du selbst, sondern du versammelst auch all die anderen. Das hat er ja gemacht dann. Und Juda kam zusammen, Vers 4. Er ließ in Juda ein Fasten aufrufen und sagt zu ihnen, ihr sollt alle miteinander den Herrn suchen. Das ist eigentlich so dann auch ein schönes Beispiel, wie gerade in der Not der Christ in der Gemeinschaft der Kinder Gottes ganz besonders Beistand finden kann. Wenn er das gelernt hat, hat er viel gelernt. Wenn er gerade in der Not sagt, jetzt habe ich da auch eine Sache und die gebe ich jetzt also meinem Bruder, meiner Schwester weiter, dass wir alle miteinander dafür beten und alle miteinander dafür ringen und wir gehen alle miteinander zum Haus des Herrn. Das haben die gemacht. Und wir fasten sogar, haben sie also auch gemacht. Ne? Das war auch noch mit dabei. Sie haben also extra vielleicht ein Essen ausfallen lassen, um Zeit sich zu nehmen, den Herrn zu suchen. Lassen wir das mal einsickern, etwas in unser eigenes Herz, was wir hier hören und was der Josaphat uns auch in seinem Leben zeigt. Er erklärt, diese Nöte, die sind so schwer, da muss ich unbedingt den Herrn aufsuchen. Und gerade die Nöte sind oft die allerbesten Lehrmeister, die Gott wählt, um uns zu erziehen. Wenn er es denn kann, wenn wir stillhalten. Wie gesagt, es gibt auch ganz viele, die rennen dann weg, die sind dann nicht mehr zu sehr. Die kommen nicht zum Herrn, die beten nicht mehr, die lesen nicht mehr in der Bibel, die gehen nicht mehr in Gemeinde. Die Not bringt sie dahin, etwas zu tun, was vollkommen widersinnig ist. Alle Quellen, durch die sie Hilfe haben können, kappen sie. Sie tun im Grunde genommen gerade das Gegenteil von dem, was gut und richtig für sie wäre. Aber Josaphat möchte uns heute Morgen ermutigen, nicht das zu tun, sondern auch zu sagen, jetzt möchte ich all meine Kraft verwenden, gerade in dieser Situation den Herrn zu suchen, in sein Haus zu gehen. Dazu braucht es Glaube. Josaphat, der sagt in Vers 9 in seinem Gebet, dass das Haus Gottes der Ort ist, wo sein Name wohnt. Und könnte man sagen, also zu Hause bei mir wohnt auch der Herr. Aber nicht in der Art und Weise, wie er im Haus Gottes wohnt. In der Psalm, das dürft ihr für euch mal auch heute Nachmittag als Aufgabe selbst in die Hand nehmen, gibt es einen Vers, wo genau das steht, dass der Herr die Wohnungen Jakobs nicht so sehr liebt, wie Zion selbst und das Haus Gottes. Sinngemäß steht es mal in der Psalme beschrieben. Und der Josaphat, der sagt, wenn ich jetzt Hilfe brauche, dann muss ich zum Haus des Herrn gehen. Denn da ist der Ort, wo der Herr mit uns redet, wo er auch uns gegenüber sich offenbart. Dort ist der Ort, wo das Evangelium verkündigt wird, im Alten Testament ja auch schon. Dort ist die Bundeslade, die auf den Sühnetod Jesu hinweist, vorbildlich, wo das Blut hingespritzt wurde. Ja, das sind diese Gegenstände, diese Orte, wo der Einzelne dann auch bekommt, was er braucht für diese Zeit. Nun, der Mensch, der in dieser Welt lebt, sucht, wenn er in Not ist, alle mögliche Adresse auf, wo er weltliche Rat dann auch bekommen kann. Er will gar keinen geistlichen Rat, er möchte nicht von der Bibel her unterwiesen werden, er möchte etwas von einem Arzt, von einem Professor, von einem Doktor hören, er möchte von daher Rat bekommen. Darin unterscheidet sich nun ein Kind Gottes ganz gewaltig. Ein Kind Gottes weiß es, so wie der Josaphat in seinem Gebet sagt, in deiner Hand ist Kraft und Macht. Also bei dir ganz allein ist mein ganzes Leben eigentlich wie ein Bündel da auch, also in deiner Hand. Und durch deine Kraft und durch deine Macht ganz allein vermag ich auch Hilfe zu bekommen. Was gibt es wohl, wenn ein Christ oder auch eine ganze Gemeinde das auch richtig im Herzen aufnimmt? Wisst ihr, was das gibt? Das gibt eigentlich dann volle Gebetsstunde. Und wir haben in der vergangenen Woche das auch schön sehen dürfen, wie viele doch auch zusammengekommen sind in der Gebetswoche und miteinander gebet haben. Aber gerade wenn ich in mein Angesicht schaue, lerne ich, ich muss noch viel mehr den Herrn suchen. Wenn ich nur den anderen sehe und sage, der ist an dem ganzen also Dilemma schuld, dann bin ich nur dabei, mich zu beklagen und zu beschweren und zu kritisieren und alle anderen Schuld zu geben. Ne? Ach, wie schrecklich ist das, der hat Schuld und der hat Schuld und der hat Schuld, dass es mir so schlecht geht. Wenn ich aber in den Spiegel schaue, dann sehe ich mein Angesicht und dann muss ich sagen, Herr, ich bin selber schuldig. Ich muss dich aufsuchen. Du musst mich zurechtbringen. Du musst mir helfen. Du musst mir beistehen. Und der Josaphat macht in seinem Gebet etwas, was wir auch tun sollten. Er erinnert sich an Gottes große Verheißungen. Er sagt in Vers 7, hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf ewige Zeiten? Und damit erinnert er sich an den Gnadebund. In 1. Mose 17, die Verse 7 und 8, finden wir genau diese Schilderung, die der Herr dem Abraham eben auch, diese Zusage, die er gemacht hat. Ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir und von Geschlecht zu Geschlecht als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan. Der Josaphat erinnert sich an Gottes Verheißungen, an Gottes Gnadenbund. Wie machst du das, wenn du in einer Not bist? Was machst du, um dir selber zu helfen? Wie gehst du vor, wenn du dann mit Gott redest? Sagst du, ach Herr, ich bin so bemitleidenswert, du musst mir jetzt einfach helfen? Könnte es für den Herrn ein Grund sein, ganz allein, dass er uns sieht und unsere Not sieht und dass er dann sagt, ja, ich muss helfen? Sicherlich, er ist also barmherzig und er sieht uns und hat auch Mitleid mit uns. Aber das, was uns am allermeisten auch bewegen sollte, aufzusuchen, wenn es darum geht, von Gottes Seite Hilfe zu bekommen, das ist eigentlich sein Sohn und ihn als den, der all diese Verheißungen erfüllt hat. Alle Verheißungen sind in ihm, ja und Amen. Versteht ihr, wie Gott denkt? Gott sagt nicht, das ist so ein netter Mensch, dem muss ich helfen. Wir sind nicht nett. Kein einziger hier ist nett. Ich bin nicht nett und ihr seid auch nicht nett. Aber der Vater hat seinen eigenen Sohn gesandt und hat ihn angekündigt, damit er der Schlange den Kopf zertritt, damit er Erlösung bringt und Vergebung und Erneuerung und Hilfe und Beistand. Das ist sein Plan, das ist seine Absicht, das ist seine Gnade. Das ist etwas, was er aus sich heraus tut, zu seiner Ehre und zu seiner eigenen Verherrlichung. Und wenn ich ihn da ernst nehme und sage, Herr, du hast deinen eigenen Sohn zu uns gesandt und er ist Mensch geworden und er selber ist uns also vorgestellt im Lukas-Evangelium Kapitel 4, die Verse 17 und 18, da wird er als beschrieben und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er, der Vater, mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, der Vater hat den Sohn gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Das ist, was der Vater tun möchte durch seinen Sohn. Und der Josaphat erinnert sich an die Verheißungen, die der Herr dem Abraham gegeben hat. Und jetzt bringt er sie hier vor. Das ist ein Gebet im Glauben. Ein Gebet, was auf den Bund Gottes schaut. Ein Gebet, was die große Verheißung Gottes auch im Herzen trägt und sie ganz festhält. Daher kann dann auch es kommen, dass jemand mitten in der größten Not ruhig bleiben kann. Der Herr hat meine Angelegenheit, alles, was mein ganzes Leben betrifft, in seine eigenen Hände genommen. Und ich kann so einen wunderschönen Psalm von dem Asaf auch dann vielleicht lesen und diese Verheißung für mich in Anspruch nehmen. Psalm 50, Vers 15, also Rufnummer Gottes in der Not. Ne? Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Da heißt es, und rufe mich an dem Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Das ist wirklich ein Einsatz, was hier der Josaphat macht. Er arbeitet. Und es ist etwas, was ihn und das ganze Volk auch ganz viel kostet. Wir müssen uns Zeit nehmen, wir müssen zum Haus des Herrn gehen, wir müssen fasten oder wollen das. Nicht wir müssen, sondern wir wollen das eigentlich. Es ist unsere Überzeugung, dass das gut und richtig ist. Aber es ist ein Einsatz, der ganz viel, viel auch ihnen abverlangt. Aber es ist das allerbeste Mittel, um auch nachher aus dieser Not herauszukommen. Es gibt kein anderes Mittel. Man kann sich auf den Kopf stellen, man kann also, was weiß ich, alles auch unternehmen und anstellen. Man wird sich nicht selber aus dieser Not herausbringen können. Josaphat hat gewusst, dieser Haufe, dieser große Haufe, der ist viel, viel zu mächtig. Und jetzt muss ich den Herrn aufsuchen. Wir alle müssen den Herrn aufsuchen. Wie wollen wir als Kinder Gottes in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde Zeugnis sein? Nun, wir können es von uns aus gar nicht. Wir müssen den Herrn dazu aufsuchen. Wir müssen den Herrn darum bitten, dass er Türe öffnet. Die Gemeinde in Philadelphia hatte Türe bekommen, die niemand schließen konnte. Offene Türe. Offene Türe. Das schenkt der Herr, das gibt er. Eine Gemeinde kann immer nur leben und wachsen, wenn der Herr in ihrer Mitte lebendig sich offenbart und auch diese Gemeinde zum Wachstum bringt. Und das sieht man oft exakt an dem Ort des Gebetes, wie lebendig eine Gemeinde ist. Persönlich im Gebet oder auch in der Gebetsgemeinschaft, eben wenn in der Gemeinde gebetet wird. Da wird ganz sichtbar, wie viel der Einzelne verstanden hat von dem, wie arg abhängig er ist von dem Herrn und wie sehr er ihn braucht. Ganz viele, die müssen das vielleicht auch noch weiter lernen. Wir alle müssen das noch weiter lernen. Wir haben noch längst nicht richtig begonnen zu beten, wie wir beten sollten. Aber der Herr, davon bin ich überzeugt, möchte uns da auch weiterbringen. Und jetzt ist hier etwas Wunderschönes in unserem Text zu finden. Der Josaphat, der war jemand, der also nicht so wie heute der Mensch in dieser Welt ganz besonders auf sich hinstellt und allen zeigen möchte, wie stark er ist, sondern der Josaphat stellt sich vor seinen Herrn hin und erklärt ihm, wie schwach er ist. Er sagt ihm in seinem Gebet, in diesem 12. Vers, Folgendes. Denn in uns ist keine Kraft. Also er sagt, in mir ist keine Kraft, in uns ist keine Kraft. Und dann geht er noch weiter und sagt, also wir wissen nicht, was wir tun sollen. Daran hat sich gar nichts geändert. Wir wissen es ja auch nicht. Wenn man nun wüsste, wie man einen einzelnen Menschen zur Umkehr führen würde, das wäre ganz toll, gell? Also dann würde man einfach nur so, jetzt habe ich meinen Schlüssel in der Hand, jetzt schließen wir doch einfach mal auf dieses Herz und dann wird derjenige ein Kind Gottes. Ne? Aber wir wissen es nicht. Wir wissen es wirklich nicht. Das ist nun etwas, was mit zu dem Allerschönsten gehört in dem Leben eines Christen. Wenn er gereift ist, weiß er, meine Schwachheit, wenn ich sie meinem Heiland, meinem Herrn zeige, dann ist es etwas, was ihn ganz arg auch bewegt, mir beizustehen. Wenn ich sie ihm bringe, wenn ich sie ihm gegenüber äußere, Herr, ich kann gar nichts, in mir ist gar keine Kraft. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Und dann drängt man ihn. Also die syrophönizische Frau hat den Herrn gedrängt, ihr zu helfen. Der Herr hat gesagt, ich bin gekommen nur für das Volk Israel. Und ihr Hunde, damit waren eigentlich also sie und ihre ganze Landsleute gemeint, ihr gehört gar nicht dazu. Und dann sagt sie, aber die Hunde essen von den Brosamen, die von dem Tisch runterfallen. Sie drängt ihn im Glaube, ihm auch, also dass er sich ihrer Bitte öffnet. Das ist ganz interessant und der Herr geht darauf ein. Oh Frau, dein Glaube ist groß, sagt er. Das ist schön. Das ist schön, wenn unser Glaube so ein großer Glaube ist. Er ist da, um mir beizustehen und zu helfen. Ihn darf ich aufsuchen und ich darf einmal und darf zweimal und darf fünfmal und darf zehnmal kommen, immer wieder mit dem Gleichen auf, was er mir aufs Herz gelegt hat, was mein Gebetsanliegen ist. Wenn er die Vorträge von Benedikt Peters in Waiblingen hört, dann werdet ihr feststellen, dass er darauf immer wieder Bezug nimmt, auch was das Gebet betrifft. So lang zu beten, bis man hat, worum man gebeten hat. Nicht aufhören, unaufhörlich sein Angesicht aufsuchen. Da geht es jetzt nicht darum, dass man sich ein Auto wünscht, ein Ferrari, und jetzt bete ich unaufhörlich um ein Ferrari. Das ist natürlich nicht gemeint. Aber es ist etwas, wo der Herr mir aufs Herz gelegt hat, dafür zu beten. Und nun bete ich unaufhörlich immer weiter mehr und mehr für dieses Anliegen. Und ich lasse dem Herrn gar keine Ruhe damit. Und ich komme immer wieder neu. Da müssen wir noch viel wachsen. Aber das ist der Weg, um wirklich Hilfe zu bekommen. Das ist der Weg, um dann aus dieser Not herausgeführt zu werden, um wirklich dann auch Heilung und Erlösung zu erfahren für einen selbst und für das ganze Volk. Wenn der Josaphat ganz alleine seine eigene Schwachheit sehen würde, dann wäre das also gar nicht gut. Aber er sieht neben seiner eigenen Schwachheit die Größe des Herrn. Wenn ihr das euch anguckt in Vers 12, dann seht ihr nämlich, dass er dem Herrn eine Frage stellt. Und er sagt ihm in dieser Frage: Unser Gott, willst du sie nicht richten? Und damit erklärt er ihn als König, der auf dem Thron sitzt und Gericht hält. Das ist, so sieht er das. Wer regiert? Der Herr Scholz oder der Herr Putin oder der Herr Biden, wer regiert? Nein, der Herr regiert. Der Herr sitzt auf seinem Thron. Willst du ihn nicht richten oder sie nicht richten? Er sieht nicht nur seine eigene Schwachheit und bringt sie am Herrn, sondern er sieht auch die Größe Gottes und legt sie ihm hin. Er sagt es in Vers 6, O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Nun, das ist etwas, wo er auch Gott in seiner Größe sieht und es ihm sagt. Also, das will ja auch eingeübt werden. Wir alle miteinander können ja in einer Situation, wo wir in Not sind, vor allem sagen, was eben nicht klappt. Herr, das ist wieder gar nichts gewesen. Und da hat es also auch ein ganz großes Unglück gegeben. Und schau mal, wie das alles also da im Arge liegt. Das ist dann auch in gewisser Weise geschildert, was nun eben unser Not ist. Aber wenn das ganz allein da ist und gar nicht auf der anderen Seite, das da ist, Herr, du bist groß, ihn zu locken, zu ziehen, ihn wirklich auch dahin zu bringen, mir beizustehen, im Glauben das zu ergreifen, was er ist, das gehört dazu. Das heißt, ein Gebet in der Not, wenn es nur das Elend herausschreit, das ist natürlich auch etwas Wichtiges und Notwendiges. Aber dabei sollte immer auch sein der Lob Gottes. Und ja, so macht es dann im Neuen Testament nachher auch die Gemeinde, als die aus dem Gefängnis entlassen worden sind. Apostelgeschichte 4, Vers 27, 28 ist das genau diese Art, wie sie vorgehen im Gebet. Sie sehen Gottes Größe. Wisst ihr, dass das nur möglich ist, wenn der Herr in uns das wirkt? Weil in einem Augenblick, wo ich machtlos bin, wo ich schwach bin, wo in mir gar keine Kraft ist, wo ich also auch gar nicht weiß, wie es weitergehen soll, da kann das eben durchaus auch möglich sein, dass man dann gar nichts mehr weiter sieht. Man sieht ja nur noch das Chaos, man sieht nur noch das eigene Versagen oder das Versagen der anderen. Das ist dann alles, was man sieht. Aber wenn der Herr einem die Augen auftut, und der Josaphat hat es auch erfahren dürfen, dass der Herr ihm die Augen aufgetan hat, dann sieht man auf einmal, wie groß Gott ist, mitten in seiner Not. Und dann sagt man ihm das auch. O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Manchmal würde man am liebsten den Herrn so an unserer Leine hinterherziehe. Versteht ihr, was ich meine? Wenn jemand einen Hund hat, dann bindet er ihn an eine Leine. Und wenn er dann nicht so richtig artig ist, dann wird er halt auch hinterhergezogen. Aber das funktioniert beim Herrn nicht. Und das lässt er auch nicht mit sich machen. Wir können den Herrn nicht einfach so in unsere eigene Anliege einbinden und sagen, so, jetzt gehst du mit mir und du machst jetzt genau, was ich dir sage. Der Josaphat hat gesagt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. So weit muss man ja erst mal kommen. Dem Herrn das Recht zu lassen, dass er bestimmen darf, was zu tun ist und wie es auch weitergeht. Wenn wir den Text dann, wenn der Herr so führt, auch weiter anschauen, die kommende Woche irgendwann einmal, dann werden wir das feststellen, dass der Herr einen ganz besonderen Weg hatte, den der Josaphat nie im Voraus hätte auch sicher denken können. Aber da stehe zu bleiben. Und wenn ich jetzt hier mit meiner Predigt ans Ende komme, dann möchte ich euch dieses Bild vor Augen stellen. einer Nation, die sich alle am Haus Gottes versammelt. Aus alle Städte Judas, heißt es, sind sie zusammengekommen, um den Herrn zu suchen, und sie fasten. Was für ein wunderbares Bild ist es. Da hat jeder begriffen, jetzt geht es um alles. Jetzt ist unser ganzes Leben in Gefahr. Unsere Zukunft ist in Gefahr. Und wir müssen jetzt zum Herrn gehen. Wir müssen ihn aufsuchen. Wir müssen in sein Haus kommen und dort miteinander auch beten. Gemeinsam. Es ist schön, wenn in einer Gemeinde einzelne ganz fleißige Beter da sind. Aber viel schöner ist es noch, wenn alle miteinander auch beten. Wenn alle miteinander auch eben zusammenkommen und dann beten und den Herrn aufsuchen. Und das wäre für uns nun auch etwas, wo wir weiter wachsen können. Da diese Gebetswoche war also ganz arg ermutigend. Sie war schön, das zweite Mal, dass wir das jetzt machen. Im letzten Jahr haben wir es ja auch gemacht. Und das ist der Weg, wie es im Grunde genommen auch weitergehen kann. Und wenn wir das verstehen, dass gerade in einer Situation der Not der Weg zum Herrn viel wichtiger ist wie sonst, wenn es uns normal gut geht, dann haben wir ganz viel verstanden. Wenn man sagt, also wenn ich sonst manchmal überlegt habe, kann ich jetzt noch kommen oder bin ich vielleicht, habe ich ein bisschen vielleicht auch Probleme, dass ich nicht kommen kann. Und dann aber sage, Moment mal, mir geht es so schlecht, ich muss ins Haus des Herrn. Ich muss den Herrn aufsuchen. Ich muss vor sein Angesicht treten. Ich muss ihm meine Not sagen, aber ihn auch loben und preisen. Wenn wir das verstanden haben, dann haben wir den Weg verstanden, wie der Herr seine Gemeinde führt und wie er sie am Leben erhält und wie er sie auch weiter voranführt und wachsen lässt. Das ist etwas, wo hier der Josaphat ganz gut begriffen hat. Möge der Herr uns schenken, dass wir da auch weiter wachsen, dass wir sagen, es ist ein ganz großes Vorrecht, dass dieses Haus da ist. Es ist ein großes Vorrecht, dass es Gemeinde gibt, dass man zusammen beten kann, dass man miteinander alles auch bewegen kann, miteinander den Herrn aufsuchen kann, miteinander aufs Wort Gottes hören kann, miteinander, wie wir es heute Morgen gehört haben in der Abendmahlseintracht, auferbaut wird als ein geistlicher, lebendiger Stein zum Haus Gottes. Das möchte der Herr tun. Er möchte uns auferbauen zu einem geistlichen Haus. Möge er doch auch Geduld mit uns haben, aber zugleich möge wir auch doch auf ihn uns zubewegen und ihn suchen von ganzem Herzen. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr, es ist schon etwas ganz Außergewöhnliches, was hier der Josaphat und das Volk, ja, was sie getan haben. Sie haben nicht in der Waffenschmiede irgendwelche Waffen geschmiedet, in der Werkstatt ihre Messer gewetzt. Sie sind zum Haus des Herrn gekommen. O Herr, hilf uns, dass wir alle miteinander das auch verstehen können und erkennen können, wie wichtig es ist, dein Angesicht aufzusuchen in deinem Haus, dich zu loben, aber zugleich auch alle Anliegen dir zu bringen, alle Nöte, alles Elend dir zu sagen. Und das dürfen wir tun. Wir danken dir ganz herzlich dafür. Ach, geh du mit uns voran, Herr. Du siehst unsere Nöte. Du weißt, wie wir manchmal auch sagen, wir wissen gar nicht mehr, wie es weitergeht und wir haben gar nicht mehr Kraft, überhaupt auch alle die Aufgabe zu erledigen. Schenke es uns, Herr, dass wir auf dich blicken können, indem doch auch Macht ist in deiner Hand, herrscht alle Macht. Und alles muss dir, o Herr, doch auch zum Diener, dass du verherrlicht wirst. Wir danken dir, dass wir uns in deine Hände jetzt auch legen dürfen. Geh du mit uns auch in die neue Woche. Amen. Amen.